Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plan B, dem Podcast mit Ideen für die moderne Landwirtschaft, live und in Farbe aus dem Detlef-Struve-Haus in Rendsburg. Und ich freue mich natürlich sehr, dass mein Co-Host Thilo heute wieder mit am Start ist, nachdem er sich das letzte Mal ja gedrückt hat. Moin Thilo.
Moin Thomas, ja, gedrückt ist auch gut ausgedrückt. Mich hat ja glücklicherweise Tore vertreten und ich habe mir die Folge natürlich auch mit viel Spannung angehört und ich muss sagen, war super. Hat Spaß gemacht, das Ganze sich anzuhören, war auch mega interessant. War eine richtig coole Folge. Vielleicht sollten wir das öfter so machen.
Dass du dich drückst, also Tore hat es tatsächlich gut gemacht, aber ich mach's auch gerne mit dir zusammen. Also dafür.
Ja, nein. Das war jetzt auch mehr so nochmal, um Tore auch wirklich nochmal das entsprechende Lob auszudrücken, was ihm dann auch zusteht für die gute Leistung.
Also in Anbetracht dessen, dass wir da sehr gut verköstigt und verpflegt worden sind auf dieser Reise, die wir da gemacht haben, haben wir das Maximale rausgeholt aus der Nummer.
Dann will ich dazu noch einmal was sagen. Wir haben, glaube ich, um 17 Uhr produziert und bis 15 Uhr konnte Thomas noch nicht reden.
Das ist nicht ganz korrekt. Nicht gut.
Aber auch nicht ganz falsch.
Nein, wir waren beide sehr angeschlagen aufgrund der guten Versorgung, die man uns hat zuteilkommen lassen. Ja, genau, liebe Grüße nach Gutdamp.
Das Essen lag schwer im Magen, oder wie?
Auch. Ja, lassen wir das Thema.
Genau, kommen wir zu anderen Themen.
Genau, wir haben lange nicht geschnackt. Was hast du gemacht?
Genau, was haben wir gemacht? Also was wir gemacht haben, und das ist ja für mich zumindest mega spannend gewesen, wir haben ja tatsächlich unseren Hähnchenmaststall inzwischen in Betrieb genommen. Das hat ja die letzten 9 Monate schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen, so die ganze Bauphase und Organisation und alles drumherum. Und jetzt ist er in Betrieb und es ist tatsächlich so, dass wir heute, Tag der Aufnahme ist Donnerstag, morgen am Freitag schon die ersten Tiere im Vorgriff ausstallen.
Donnerwetter.
Genau. Also, das Projekt läuft.
Thilo ist jetzt Hühnerbauer.
Ich bin jetzt Hühnerbaron.
Hühnerbaron.
Genau.
Stimmt, der Titel kommt dazu. Der ist natürlich wichtig. Frage zum Thema Bürokratieabbau. Wie lange hat die Genehmigung gedauert?
Die ging tatsächlich extrem schnell. Die sind quasi fast im Rahmen geblieben. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir die 3 Monate voll ausgeschöpft haben. Kann sein, dass wir einen Tick drüber waren. Gab so ein bisschen Unklarheit. Wir haben den Stall ja, ich habe den ja in der GbR mit meinem Nachbarn zusammengebaut. Und der Stall liegt eigentlich zwischen beiden Betrieben. So ein bisschen weg von 2 schon bestehenden Hähnchenmaststellen von meinem Nachbarn. Und die Baubehörde hatte da noch mal so ein bisschen Nachfragen. Die hatten so ein bisschen Angst, dass man dann an der Stelle noch mal eine neue Betriebsstelle errichten möchte mit nächstes Jahr dann vielleicht ein Wohnhaus und dann noch mal eine Maschinenhalle und so weiter. Aber
naheliegend, wenn man schon mal bei ist.
Ja, genau. Hat auch einen mega Blick da oben. Also von daher wird sich das eigentlich anbieten. Wir haben, ja, eigentlich haben wir gesagt, wir machen das nicht und wollten das auch mal über so eine Baulast eintragen lassen. Das ist aber dann irgendwie, ja, nie gefordert worden vom Kreis. Also vielleicht kann man da doch mal drüber nachdenken. Nein, Spaß beiseite. Das ist schon ein Standort für einen Hähnchenmaststall und dann bleibt das da auch erstmal so.
Wie viele Hähnchen habt ihr da jetzt?
Ja, der Stall ist ja für 30.000 Tiere, weil Haltungsstufe 3. Genau, also es ist quasi ja die Tierwohlprogramme oder diese Tierwohlhaltungsstufen, die es gibt. Und da ist ja vielleicht für die nicht so erfahrenen oder nicht so damit betrauten Zuschauer oder Zuhörer, ist ja Tierwohl Stufe 1, ist ja quasi das in Anführungsstrichen schlechteste oder schwächste fürs Tierwohl und es geht dann ja hoch bis 5, das ist ja Bio und wir sind halt mit 3 genau im Mittelfeld, das ist dann quasi weniger Tierzahl und die haben einen Wintergarten, in den sie rein können nach 21 Tagen. dann sind die so weit, dass sie dann auch in der Lage sind, da rauszugehen und rein und raus zu hüpfen sozusagen.
Das ist das gleiche Programm, was wir bei uns dann im Kuhstall jetzt anwenden. Da sind wir auch genau. auf HF3 eingestuft worden. Ja.
Ja. Genau, ist ja viel, glaube ich, im Milchbereich ist HF3 ja, glaube ich, sehr, sehr verbreitet. Ne?
Ja, du musst halt die Wände aufmachen können. Ja. Ne? Das war genau. das Problem. Unser Jersey-Stall, da konnten wir es halt nicht, deswegen konnten wir den da nicht mit reinkriegen. Aber den großen Stall, den haben wir tatsächlich auch auf HF3 jetzt laufen, ja.
Ist ja auch was, was gefragt ist. Ne? Also ich meine, wir haben das ja damals beide ja live mitgekriegt. Das war ja so zu Zeiten des Agrardialogs, der sich ja auch so ein bisschen aus den Bauernprotesten entwickelt hatte. Da gab es ja zu der Zeit die Verhandlungen mit dem LEH, was man so für die Landwirtschaft tun könnte. Und in der Verhandlung kam ja Aldi, glaube ich, Platz ist ja so ein bisschen heraus, dass Aldi gesagt hat, dass sie, ich weiß gar nicht mehr bis wann, war es 2030, wollen sie ja, glaube ich, ihr Fleischprogramm umstellen auf Haltungsstufe 3 und 4. Und das war ja so ein bisschen so ein Kickoff, dass eigentlich alle so ein bisschen mehr darüber nachgedacht haben, was in die Richtung zu tun. Und dadurch ist jetzt tatsächlich so ein bisschen auch die Nachfrage entstanden, gerade nach diesen HF3-Stellen, weil viele der alten Ställe nicht umgebaut werden können. Das ist natürlich ein Emissionsthema, was eine Wand offen, also was ganz andere Emissionen nachher. Und dann kannst du natürlich in den Gebieten, wo du heute viele Ställe stehen hast, also ich sag mal so Kloppenburger Raum oder so, wo die Ställe da schon deutlich enger stehen, wenn du da eine Wand aufmachst, dann kommst du einfach mit den Emissionswerten nicht mehr hin. Und deswegen werden gerade so frische Standorte gesucht für so HF3-Ställe. Mhm. Also das war schon eine Lücke, in die man da so ein bisschen reingestoßen ist.
Aber Geflügel ist ja schon ein bisschen anderes Know-how, was dahinter steckt, als zum Beispiel im Rinderbereich. Ihr habt da ja wahrscheinlich auch eine Firma, die da mit euch verpartnert ist, sag ich mal, was Futter und Abnahme nachher der Küken und Lieferung der Küken auch angeht?
Genau, wir arbeiten mit einem Vertragspartner, das in dem Fall, ich glaube, das kann man ruhig sagen, ist das Rotkötter.
Gibt natürlich auch noch andere.
Gibt auch noch andere, also Wiesenhof oder Plukorn oder was weiß ich, aber wir arbeiten jetzt in diesem Fall mit Rotkötter zusammen. Die kommen ja, glaube ich, ursprünglich, wenn ich das ja so richtig weiß, mit der Firmengeschichte, kommen die, glaube ich, eher so aus dem Mischfutterbereich und haben dann irgendwann mal aufgesattelt in Richtung Schlachtbetriebe. Und ist quasi auch so ein Fullliner, mit dem du zusammenarbeitest, also kaufst bei denen das Futter, die nehmen dir das Getreide auch ab, was sie eben brauchen zum Mischen und so weiter, also das kaufen sie dann beim Landwirt sozusagen ein, bei ihrem Vertragspartnern. Du kriegst über die auch die Küken und verkaufst nachher die Schlachttiere an die wieder, also ist nicht ganz Franchise, aber geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ne?
Spannend.
Ja, ist spannend, doch. Aber also ich bin ja relativ neu in dem Metier und Geflügel ist für mich zumindest in der Form und in der Größe auch neu und ich bin da auch noch ein bisschen Trainee, also ich muss mich da auch reinarbeiten in das Thema, habe dabei ja mit meinem Partner wirklich einen Top-Mann, der da richtig fit ist und da lernt man echt viel und auch schnell und das macht auch Spaß, muss ich sagen, und aber man fühlt sich auch so jetzt mit dem Vertragspartner, mit Rotkötter, muss man sagen, also fühle ich mich echt wohl, fühlt sich da gut aufgehoben und das, was man bis jetzt mit denen erlebt hat, das hat alles sehr gut geklappt. Und die Tiere wachsen.
Ja, offensichtlich, wenn du sagst, dass ihr schon die ersten ausstallt, dann geht das ja.
Ja, ist ja der sogenannte Vorgriff. Also du hast ja, wir haben ja bestimmte Kilozahlen pro Quadratmeter so, und die wachsen natürlich irgendwann in so eine Kilozahl pro Quadratmeter rein bei HF3 und wenn du die dann erreichst, dann nimmst du schon mal einen Teil Tiere raus und die anderen wachsen dann erstmal noch ein bisschen weiter. So, und dann hast du nochmal einen zweiten Vorgriff und dann irgendwann kommen die letzten raus.
Ah, okay.
Genau. So ist das, damit das mit den Mengen pro Quadratmeter dann auch hinkommt.
Ja, cool.
Ja, ist schon spannend, also macht Spaß. Aber ist natürlich auch einmal für den Kopf eine Herausforderung, man muss ja echt nochmal wieder was dazulernen mit Mitte 50. und das ist natürlich auch eine ganz andere Arbeit, ne? So diese tägliche Kontrolle durch den Stall gehen und es ist was anderes auf einmal wieder, was Neues. Aber wie gesagt, macht Spaß und ist spannend.
Das hört sich auf jeden Fall gut an und dann bist du auch entschuldigt, dass du denn so eingebunden warst die letzten Wochen und Monate.
Ja, genau. Und der Normalbetrieb läuft ja auch noch weiter, ne?
Das ist so. Das ist so. Das ist ja bei uns allen nicht anders.
Das, genau. Wie sagtest du so vorhin so schön, im Moment ist jeder Tag Freitag der 13.
Ja, also letzte Woche war ein bisschen doll, aber diese Woche, also ich habe gestern tatsächlich im Auto nach Hannover gesessen und gedacht, es ist Freitag, weil gefühlt von dem, was ich schon abgerissen habe die Woche, war ich eigentlich... hatte ich genug getan, fand mein Körper offensichtlich. Ich stellte dann erschrocken fest, dass erst Mittwoch ist. Und, aber da, deswegen ist heute erst Donnerstag und wir haben deswegen Zeit, hier zu sitzen und noch einen Podcast aufzuzeichnen.
Quasi zwei Tage gewonnen diese Woche.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, so produktiv.
Ja, und nach Hannover war Meiereiversammlung.
Genau, wir hatten ja gestern
die Mega-Fusion.
Die Vertreterversammlung der DMK, des Deutschen Milchkontors, oder dem Verbraucher vielleicht eher geläufig als Milram. Da bin ich ja ehrenamtlich mit aktiv und darf mich damit einbringen bei der Arbeit auf Landwirtsseite. Und da haben wir gestern die Vertreterversammlung gehabt und haben über die Fusion mit der Arla Group oder Arla Food in Dänemark abgestimmt. Ja, und mit über 90% oder wir knapp 90%, die Dänen sogar mit 99% dafür gestimmt. Es gibt noch eine Genossenschaft in Holland, DOCKs, die zur DMK mit dazugehören, die auch abstimmen mussten, die haben auch mit 97% dazugestimmt. Und ja, jetzt liegt das Ding dann bei den Kartellbehörden und wir hoffen mal, dass das dann alles soweit durchläuft und wir dann ab irgendwann nächstes Jahr Arla sind.
Das heißt, dann wäre quasi das Deutsche Milchkontor als Deutsches Milchkontor Geschichte und das firmiert alles unter Arla, aber Milram wird es ja wahrscheinlich weitergeben als Marke.
Genau, also ein deutsches Milchkontor in einem Konzern wie Arla, die ja nun mal dänisch sind, zu belassen, macht ja irgendwo keinen Sinn. Und ich sag mal, das DMK ist ja auch als Marke so jetzt nicht irgendwo präsent. Hm. Deswegen wird es die DMK dann oder das DMK dann so nicht mehr geben. Aber die Marken werden ja bestehen bleiben. Also wir haben ja einmal Oldenburger, glaube ich, relativ bekannt im Markt und Milram sowieso. Die wird es weiter geben, gerade im Käsebereich und Quarkbereich. Und dann haben wir eben das Portfolio erweitert, beziehungsweise entweder Arla um unsere Produkte oder wir um die von Arla, wie auch immer man das nachher sehen will. Aber die Molkereien ergänzen sich tatsächlich am Markt relativ gut. Also wir haben da viele Bereiche, die wir dann jetzt gemeinsam abdecken können, die wir vorher nicht abdecken konnten. Auch viele Märkte, die wir jetzt, an denen wir jetzt partizipieren können, an denen Arla war und wir halt nicht hingekommen sind. Arla ist in 160 Ländern aktiv. Das ist schon gewaltig, was einem da dann auf einmal für Märkte offen stehen, zum Beispiel für unseren Milram-Käse, wo wir dann hin können überall.
Wie ist das denn mit den, ich sag mal, Anforderungen an die Milcherzeuger? Also für mich als Nicht-Milcherzeuger, wenn man so mit Kollegen spricht, war immer bei den, die an Arla liefern, war oft zu hören, dass da doch relativ hohe Ansprüche an die Milchproduzenten gestellt wurden. Überträgt sich das dann auf die jetzt übernommenen DMK-Produzenten?
Die Ansprüche werden natürlich an uns, also wir werden die gleichen Anforderungen erfüllen müssen wie die Arla-Landwirte. Wir werden ja dann Arla-Landwirte. Also das wird so das Arla-Konzept übernommen. Das gibt in den einzelnen, bei Arla heißt das dann Distrikte. Dänemark ist ein Distrikt, Schweden ist ein Distrikt, Großbritannien ist ein Distrikt. Wir sind im Moment, oder die deutschen Arla-Bauern sind ein Distrikt Mitteleuropa mit Benelux zusammen. Man hofft so ein bisschen darauf, dass wenn wir jetzt dazukommen, weil Deutschland dann wirklich groß ist, dass wir dann als Deutschland ein Distrikt sind und Benelux dann einzeln, weil DOCKs ja auch dazukommt, dann sind die auch wieder mehr. Und die Distrikte haben so ein paar Möglichkeiten, regionale Abstufungen vorzunehmen. Also in England sind natürlich andere Anforderungen für den Markt oder für die Milchproduktion als hier bei uns. Es gibt da in diesem Anforderungskatalog eine Frage: Töten Sie Ihre Kälber? Da denkst du hier so, nee, das macht man hier nicht, eigentlich auch noch nie. Aber es gibt halt durchaus Länder, in Dänemark ist es lange gemacht worden mit den Jersey-Kälbern, in Großbritannien gab es auch mal so eine Phase, die diese Frage eben rechtfertigen. Die ist ja nicht zum Spaß da drin, ne? Aber da wundert man sich halt manchmal. Ne? Und so haben die Länder dann auch unterschiedliche Möglichkeiten, damit entsprechend umzugehen. Aber
töten Sie Ihre Kälber heißt?
Kälber. Naja, es ist ja auch häufig so gemacht worden, zum Beispiel bei Jersey-Haltern, wo die weiblichen Kälber für die Zucht wohl zu gebrauchen sind, aber die männlichen halt für die Mast überhaupt gar nicht. Und die sind dann direkt nach der Geburt getötet worden.
Hart.
Das gibt es auch heute tatsächlich noch. Also ich glaube, in Neuseeland ist das durchaus auch, meine ich zumindest, man möge mich korrigieren, wenn es anders wäre, aber tatsächlich noch gängige Praxis in Teilen zumindest.
Genau, also das ist ja was man hier so gar nicht kennt in Deutschland.
Nee, genau, deswegen irritiert so eine Frage auch.
Ja, genau. Also man musste jetzt ja erstmal an diesen NDR-Talkshow-Auftritt von Hannes Jenicke und Sky Dumont denken.
Genau.
Da war das ja mal Thema, da wurden ja die deutschen Landwirte quasi fast in diese Ecke gedrängt, weil da natürlich unsauber argumentiert wurde. Da war man mit dem Thema ja schon mal befasst, aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, Ja, schon krass. Also gerade bei den Engländern wundert mich das so ein bisschen. Also
es wird da auch schon länger nicht mehr praktiziert. Ja. Aber diese Frage ist halt aufgrund dessen, dass es gemacht wurde, ist die halt da drin. Im Moment sind ja die Fleischpreise so auf dem Rekordniveau, dass man gar nicht auf die Idee kommen würde, irgendein Kalb zu töten. Und man kann ja heute auch über eine gezielte Zucht und eine gezielte Anpaarung auch ganz anders vorgehen, was den Bedarf an Tieren oder die Deckung des Bedarfs an Tieren für bestimmte Bereiche angeht. Ne? Da arbeiten wir ja auch mit Fleischrinderkreuzung und so eine Geschichten, dass du da ganz anders arbeiten kannst heute und eben nicht mehr die Tiere dann wegschmeißen musst, in Anführungsstrichen.
Hat so eine Fusion, hat man da so ein bisschen Angst vor? Ich sag mal, wir haben das ja erlebt, dass im LEH durch diese ganzen Fusionen ja nun wirklich vier große Lebensmitteleinzelhandelsketten entstanden sind, die ja schon, ich sag mal, eine gewisse Marktmacht haben. Das kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Die natürlich auch aufgrund ihrer Größe in der Lage sind, auch politisch Einfluss zu nehmen, was ja für uns Landwirte nicht immer von Vorteil ist. Hat man vielleicht auch Bedenken, dass man als Landwirt sich mit dem Zustimmen zu so einer Fusion auch ein Stück weit eventuell ins eigene Fleisch schneidet, wenn so ein Konzern einfach zu groß wird?
Nee, das ist ja gerade der Grund, warum wir der Meinung sind, dass diese Fusion Sinn macht, weil wir ein Gegengewicht bilden können gegen diese Marktmacht des LEH zum Beispiel. DMK ist ja eine Genossenschaft und ALA ist auch eine Genossenschaft. Das Einzige, wovor man dazu vielleicht, weil du das gerade eben fragtest, diese Anforderung, das ist das Einzige, glaube ich, wo einige Angst vor haben, das sind diese Anforderungen, weil dieses ALA Garden, nennt sich das Qualitätsprogramm von ALA, halt den Ruf hat, extrem umfangreich zu sein. Und ich hatte das große Vergnügen, ich habe mich da wirklich drüber gefreut, als unser Lieferantenbetreuer kam und fragte, Mensch, könnt ihr euch vorstellen, mal so Probeaudit zu machen? Da sind bestimmte Betriebe ausgewählt worden im DMK-Bereich, hauptsächlich welche, wo dann auch der Betriebsleiter Vertreter ist, so wie ich, und die durften dann dieses Probeaudit machen. Und da habe ich mich echt gefreut, dass wir das machen konnten mit Mitarbeitern von ALA und der DMK zusammen, sind wir durch den Betrieb gelaufen und haben geguckt, was wird gefordert. Also die hatten einen Fragenkatalog eben dabei von ALA und dann sind wir alles durchgegangen und es war wirklich nicht schlimm. Also gerade wenn man dieses HF3-Programm bei der DMK jetzt auch schon mitmacht, dann ist es alles erreichbar, das ist kein Hexenwerk und die meisten Fragen, außer vielleicht töten sie ihre Kälber, sind dann auch relativ einleuchtend. Ne? Also da weiß man, wo die hinwollen mit dem, was sie da fragen, und ich fand das relativ entspannt. Was umfangreich ist und richtig umfangreich ist, das ist der, ich habe jetzt vergessen, wie das bei ALA direkt heißt, bei uns bei der DMK heißt es jetzt Klimacheck. Der ist jetzt im Moment bei uns freiwillig und bringt uns keinen Mehrwert. Bei ALA ist er, ich meine, auch freiwillig, ist extrem umfangreich, aber ich kann bis zu 3 Cent mehr Milchgeld erwirtschaften dadurch. Und dann wird es natürlich interessant, aber da sitzt du für einen Betrieb meiner Größe auch ungefähr einen Tag dran. Du kannst da vorne und zulaufen, also man kann dann immer wieder auch weitermachen, bestimmte Sachen abspeichern und am nächste Woche oder was weiterarbeiten. Aber das ist schon so, dass es an Arbeitszeit ungefähr einen Tag bindet, bis du da alle Betriebsdaten eingepflegt hast. Aber da wird dann eben auch sowas bewertet, wie setzen sie Zwischenfrüchte ein, arbeiten sie fluglos, so eine Geschichte. Die finden da eine Honorierung und einen Mehrwert. Und das finde ich schon cool, weil gerade wenn man dann, ne, das, was wir ja beide so ein bisschen verfolgen, diese regenerativen Ansätze hat, die sonst, wenn du in der Vergangenheit schon viel gemacht hast, bei irgendwelchen Programmen für Klimazertifikate gar nicht bewertet werden, die finden da dann auf einmal eine Bewertung und ich kann dadurch dann auch tatsächlich ja eine Wertschöpfung erreichen im Betrieb und das macht schon Spaß.
Aber also jetzt mal, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung von den Zahlen, aber jetzt mal so über den Daumen sind das ja 150 bis 200 Euro am Tag, 3 Cent Milchgeld, oder? Liege ich da so falsch? Mal 365 Tage, dafür kann man doch mal einen Tag arbeiten, oder?
Richtig. Also das wollte ich sagen. Also der Stundenlohn, wenn ich sage, ich kriege zwei, ich glaube, der Mittelwert liegt jetzt bei 1,5 bis 1,6, 1,7 Cent. Ja. 1 Cent gibt es so und dann wird aufgesattelt, je nachdem, wie viel du machst. Aber in der Spitze sind es dann, also der 1 Cent so und dann 2 Cent über die unterschiedlichen Maßnahmen, die ich maximal erwirtschaften kann. Das schafft bis jetzt keiner. Also das sagten die ALA-Jungs auch gleich, das hat noch keiner erreicht, da das Maximum rauszuholen.
Also das ist ja gut bezahlte Bürokratie, muss man sagen.
Ja. Und wenn ALA in der Lage ist, und das sagen die eben auch, dass das maßgeblich entscheidend ist für solche Dinge, die dann eingebracht werden, dass es einen Mehrwert gibt. Ne? Und die Kunden von ALA, also zum Beispiel ein Nestle, der Grundprodukte von ALA einkauft, macht dadurch, also die müssen sich ja auf EU-Ebene dann auch wieder rechtfertigen für die, ihre Produktionsweisen und das erkaufen die sich dadurch. Ne? Und ALA sagt dann, okay, wir liefern euch diese Klimadaten unserer Betriebe, damit ihr euch damit quasi, ich setze jetzt in Anführungsstriche, greenwashen könnt. Ganz so ist es nicht, aber so in die Richtung geht es halt. Weil es vorgeschrieben ist. Also es ist ja kein gesellschaftliches Greenwashing, wie man es sonst landläufig kennt, sondern weil es halt politisch gefordert wird und die müssen die Nachweise erbringen, dass sie klimaschonend wirtschaften oder arbeiten, dass die Produkte klimaschonend erzeugt worden sind. Und ALA sagt dann, ihr kriegt diese Daten, aber dafür müsst ihr dann auch Summe XY mehr bezahlen.
Naja, und du hast ja nicht nur diesen finanziellen Mehrwert, der für dich als Betrieb natürlich entscheidend ist, aber du hast natürlich auf Dauer gesehen auch Klimaeffekte. Also du hast ja positive Effekte.
Ja, natürlich.
Und das ist ja das Entscheidende dabei. Also das ist ja
was wir auch schon immer mal gesagt haben und auch ja in dem Podcast, den wir mit Sonja Dreimann machen durften, herausgekommen ist, dass wir ja auch betriebswirtschaftlich positive Effekte haben.
Genau.
Und das ist ja das, was ich immer sage, wenn ich irgendwelche Geschichten neu anfange, ich muss es eigentlich kostenneutral erstellen können und muss dadurch einen betriebswirtschaftlichen Mehrwert haben. Dann ist es perfekt. Und dann den betriebswirtschaftlichen Mehrwert habe ich jetzt eben auch noch oder kann ihn dann darstellen für bestimmte Bereiche eben auch dann über diesen Mehrmilchpreis. Und das macht schon Spaß, das dann durchzugucken. Wir haben ihn jetzt nicht komplett ausgefüllt, sondern wirklich nur mal reingeguckt in diesen Probeaudit, aber das war schon so, dass ich gesagt habe, ja, also da finde ich genug Punkte, die ich mitnehmen kann für Maßnahmen, die ich jetzt sowieso schon umsetze und wo ich dann tatsächlich einen Mehrwert rauskriege.
Genau. Ja, das ist mega. Also ich finde es spannend, finde ich echt interessant. Wo ich natürlich nach wie vor selber ein bisschen Respekt habe, ist das, was du sagtest. Du hast es so gesagt, ihr wollt dem LEH ein Gegengewicht gegenübersetzen in der Größe. So, das war ja so ein bisschen meine Ausgangsfrage. Ich musste, als du das so beantwortet hast, musste ich tatsächlich so ein bisschen an diesen Spruch denken, den Teufel mit dem Belzebub austreiben. ich weiß nicht, ob... Ich habe da nach wie vor Bedenken. Wir wissen ja auch, auf der einen Seite wissen wir natürlich auch, ne, Genossenschaftsverbände und so weiter, ob das der Landwirtschaft immer dienlich ist, nachher diese Größen, oder ob die Industrie da nachher eher den Vorteil zieht. Also da ist ja immer noch zwischen Landwirt und dem LEH bleibt ja dann trotzdem die Milchindustrie. Ne? Und
ja, das ist ja die Genossenschaft.
Ja.
In diesem Fall zumindest.
Das ist so, das ist richtig. Ich weiß, was du meinst. Aber ich
kann ja einmal erzählen, wie meine Gedanken waren, als die Fusion, ich glaube im März, Anfang April,
das war ja irgendwie genau,
wurde das ja verkündet von der Chefetage. Ich sag mal, in unserem Fall war es Vorstand, Aufsichtsrat und unser CEO, die dann das verkündet haben für die DMK-Mitglieder. Und das war echt wie so ein Hammerschlag. Also da hat von uns keiner mit gerechnet, von uns Lieferanten, weil es immer hieß, nee, wir brauchen keine weiteren Fusionen, wir sind gut aufgestellt, wir konsolidieren uns jetzt, wir sind auf einem richtig guten Weg. Und wir hatten auch wirklich das Gefühl, dass die Jungs, die da arbeiten, unser CEO allen voran, der den ganzen Laden ja zusammenhält und führt, dass die wissen, was deren Job ist, nämlich die Vermarktung unserer Milch. Nicht mehr und nicht weniger. Und deren Job ist es, Wertschöpfung auf die Betriebe zu kriegen. Die sind unsere Angestellten. Wir haben ganz viele Geschäftsführer gehabt in der Position, die das nicht wussten. Da gesessen haben wie kleine Könige, die sich irgendwie selbst verwirklichen wollen. Und wir haben jetzt mit unserem aktuellen CEO wirklich einen da sitzen. Der ist im Unternehmen groß geworden. Der kennt das wirklich wie seine Westentasche. Und der weiß, sein Job ist unsere Milch. Und wenn du das hast, dann kann so ein Unternehmen auch laufen. Wenn du da Leute hast, die natürlich gutes Geld verdienen müssen und auch Prämien kriegen, wenn der Laden vernünftig läuft. Das sollen sie auch haben. Aber die wissen, dass sie die Angestellten der Bauern sind, dass das Unternehmen den Bauern gehört, dass alle Mitarbeiter unsere Angestellten sind und ihr Job ist es, unsere Milch zu verarbeiten, zu vermarkten, zum bestmöglichen Preis und damit Wertschöpfung auf die Betriebe zu kriegen. Und ich habe ein Video wurde eingespielt, wo Ingo Müller, unser CEO, ein Statement abgegeben hat und Peter Tube, auch der CEO von ALA, auf Deutsch. Und ich habe gedacht, puha, das ist aber spannend, weil Ingo Müller wirklich gesprochen hat, das Beste für die Landwirte und um den Markt zu sichern und die Strukturen zu sichern und Geld auf die Betriebe zu kriegen. Und Peter Tubuch hat viel über die Lebensmittelbranche gesprochen, über internationale Märkte, über Produktentwicklung und so eine Geschichte. Und ich habe gedacht, puh, wenn das jetzt der Weg ist, dann haben wir da so einen Lebensmittelmanager sitzen, der dann unsere Produkte vermarkten soll. Der da auch also irgendwie weiter weg ist von der Landwirtschaft, als es zum Beispiel unser CEO jetzt ist. Und dann war mein erster Schritt, dass ich einen Spermavertreter angerufen habe, mit dem wir zusammenarbeiten in Dänemark. Und ich habe gesagt, Henrik, erzähl mir mal, wie sehen die dänischen Landwirte Arla? Und insbesondere den CEO von Arla. Und dann sagt er, das kann ich dir genau sagen. Die dänischen Landwirte lieben Arla. Und die lieben ihren Peter Tuboch, der da oben sitzt. Den sie alle nur Peter nennen, weil mit sie haben sie es in Dänemark sowieso alle nicht so. Weil die wissen, Peter Tuboch hat eine Aufgabe. Geld auf die Betriebe bringen. Das ist das, was er immer, wenn er irgendwas sagt, als erstes sagt, mein Job ist es, Geld auf die Betriebe zu bringen. Und wir hatten vor 2 Wochen ungefähr ein Treffen in Nordhackstedt. Das ist ja ein Molkereistandort der DMK bei mir ganz in der Nähe. Ich war tatsächlich der Landwirt mit dem kürzesten Anreiseweg, der da teilnehmen durfte. Also wir hatten deutsche Vertreter oder Vertreter von DMK und Vertreter von Arla und eben auch die Chefetagen, die da vor Ort waren und wo wir dann alle Fragen stellen durften, die wir hatten. Wir waren 2 Tage da zusammen, wir haben Vorträge gehört von den Chefs, wie die sich das Ganze vorstellen. Und ich hatte das ganz große Vergnügen, beim Abendessen, beim Grillbuffet Peter Tuboch gegenüber zu sitzen an einem Tisch, dem CEO von Arla. Und wir haben dann wirklich eine Stunde, glaube ich, gesprochen über alle möglichen Sachen, über die ganzen Bedenken, die ich persönlich hatte und die mir auch von anderen Landwirten zugetragen worden sind. Und das hat mich zusätzlich zu dem, was mein Kollege aus Dänemark vorher mir schon erzählt hat, so bestärkt da drin, dass das genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist, dass ich da überhaupt keine Bedenken habe, dass es zumindest mit der Chefriege, die da jetzt im Moment sitzt, eine richtig geile Sache wird, die sie da jetzt gerade vorhaben. Weil Peter Tuboch sagt, ich bin euer Angestellter und ich vermarkte eure Milch und ihr sollt Geld auf die Höfe kriegen. Und alles, was wir hier tun, tun wir, damit ihr sicher seid. Das ist dieses Arla Garden, wo Arla dann auch sagt, wir machen es als Versicherung für die Landwirte, damit wir sagen können, wenn jetzt irgendwelche Tierrechtler bei dir in den Stall eindringen und sagen, oh, der macht aber dies und das falsch, dann kann Arla sagen, wir haben es kontrolliert und da war alles in Ordnung. Also auch, um den Landwirten ein Stück weit den Rücken frei zu halten. Und eben, um die Produkte bestmöglich zu vermarkten und zu verkaufen, um Wertschöpfung auf die Betriebe zu kriegen. Also alles, was wir tun, tun wir, um Geld auf eure Betriebe zu kriegen. Das hat er mehrmals gesagt an dem Abend und das nehme ich dem auch ab. Also der ist tatsächlich so.
Ich bin euer Angestellter. Das ist natürlich, wenn man so über Angestelltenverhältnisse nachdenkt, dann denkst du, naja, gut, wenn ich einen Angestellten habe, dann kann ich den ja zumindest ein bisschen lenken. Ich kann ja mal sagen, mach mal dies, mach mal jenes, mach mal und so weiter. Aber wie viele Chefs hat der Mann? Ich sag, du hast gesagt, England, Benelux, Deutschland, Skandinavien, also Dänemark.
Dänemark.
Ja, genau. Wie viele Landwirte oder wie viel denn Landwirten gehört so ein Unternehmen in Zukunft?
Naja, also jeder Landwirt, der Milch an Arla liefert, ist auch Eigentümer.
Genau.
Also wir zahlen ja wir haben ja Geschäftsanteile im Unternehmen, die wir kaufen müssen und sind dann Eigentümer dieses Unternehmens. Aber es kann natürlich nicht jeder, also ich glaube, theoretisch könnte auch jeder Landwirt irgendwie sich so weit durchfragen und durchtelefonieren, bis er tatsächlich bei Peter Tuboch landet und mit ihm sprechen kann. Ich glaube tatsächlich, das geht. Zumindest ist mein Empfinden nach dem, was ich erlebt habe in Nordhackstedt, so gewesen. Weil die Arla-Landwirte, die da waren, da hast du echt das Gefühl, die leben auch ihr Unternehmen. Und das finde ich ganz spannend in so einer Genossenschaft, weil du sagtest, dass das Thema Raiffeisenverband und wenn man dann so eine Buden sieht wie Agravis und sowas, die ja alle irgendwo aus diesen genossenschaftlichen Geschichten entstanden sind oder auch unsere Raiffeisenbanken, dann finde ich, sind die teilweise so weit weg von den Menschen, denen diese Unternehmen eigentlich gehören, dass die Frage von dir durchaus berechtigt war. Aber wenn ich das erlebe, wie Arla die Hierarchien im Unternehmen lebt und wie die Mitglieder ihr Unternehmen leben, und das ist sowas, was es bei der DMK in den letzten Jahren auch gegeben hat, also ist es zumindest mehr geworden, aber lange nicht auf dem Level wie bei Arla, dann habe ich da überhaupt keine Bedenken, dass das auch funktioniert, dass die Landwirte sich auch einbringen, weil also du hast nicht jeder Landwirt hat die Möglichkeit, sich wirklich direkt einzubringen. Aber es gibt Vertreterversammlungen. Bei Arla heißt das BOR, also Board of Representatives. Das ist quasi die Vertreterversammlung, das Pendant zu unserer Vertreterversammlung bei der DMK. Dann gibt es ein BOD, Board of Directors, und noch eine Ebene mehr, die habe ich aber vergessen. Und es gibt Kreisversammlungen. Also jeder Vertreter, jedes Mitglied im Board of Representatives hat einen Kreis, für den er ja spricht. Er muss auch an jeder Sitzung teilnehmen. Also der, entschuldigt ist nur, wer tot ist. Ansonsten musst du einen Stellvertreter schicken. Das ist verpflichtend und dann bringst du dich auch ein. Und du weißt, du sprichst für diese Mitglieder vor Ort und die haben die Möglichkeit, dir ihre Sorgen mit auf den Weg zu geben und du hast die dann gefälligst weiterzutragen in die nächsthöhere Ebene. Und das kommt auch oben an und wird auch gehört. Also die Hierarchien sind extrem flach und die Identifikation mit der Genossenschaft, mit der ALA ist bei ALA, also bei uns ist sie schon relativ groß gewesen, bei DMK, zumindest kann ich das von mir sagen, aber die ist bei ALA noch um einiges größer und das fand ich echt beeindruckend, wie die sich da wirklich hingestellt haben und gesagt haben, ja, wir sind ALA, wir sind das Unternehmen, wir als Landwirte und wir als Mitarbeiter oder wir als CEO, wir sind alle zusammen ALA, wir sind eine Familie. Das ist beeindruckend, wenn man das da so, das muss man fast erlebt haben, damit man uns glauben kann. Aber das war schon krass.
Ja, ich sehe es in deinem Gesicht, dass das.
Also mich hat es beeindruckt und auch geprägt ein Stück weit in dem Moment. Das war cool.
Ja, aber finde ich ja gut. Also ich finde es ja mega. Also ich finde es eine spannende Entwicklung. Wie gesagt, ist natürlich schon echt ein Konzern, der da entsteht jetzt. Also mal eine andere Dimension.
Größte Molkereigenossenschaft Europas und ich glaube die viert- oder fünftgrößte Molkerei der Welt.
Das ist gigantisch. Ja. Ah, das ist aber cool, wenn man so einen Prozess auch mal, ich sag mal, ein Stück weit mitbegleiten kann.
Absolut. Das war gestern, als die Abstimmungsergebnisse dann vorgetragen worden. Das war, das muss man tatsächlich so sagen, war ein historischer Moment für alle drei beteiligten Unternehmen. Und ja, wenn man sich dann die Größe des Ganzen vor Augen führt, klar hat man ein bisschen Bedenken, schaffen die das jetzt, das so weiterzuleben, dieses familiäre ALA-Gefühl. Aber ALA ist jetzt schon eine riesengroße Bude. Und ich glaube, ja, wir sind, ich glaube, ein Drittel von ALA, also 30% ungefähr der Größe von ALA hat die DMK. Also das kommt dann nochmal dazu quasi. Und ich glaube, die schaffen auch das, uns so zu integrieren, dass wir uns nachher auch als Teil der ALA-Familie fühlen. Letzten Endes ist ja dieses genossenschaftliche Modell ja nichts Falsches oder nichts Schlechtes. Das ist aus einer guten Idee heraus entstanden. Viele Kräfte bündeln und gemeinsam Vermarktungswege finden und das dadurch eine Stärke gegenüber dem Handel zu erzeugen. Wenn jeder Landwirt selber seine Milch verbuttern würde und auf dem Wochenmarkt verkaufen würde, haben wir keine Möglichkeit, irgendwo einen vernünftigen Preis rauszuhandeln. Da müssen wir immer billiger sein, am besten als der Nachbarbauer, der auch seine Milch da verkaufen will.
Genau, und du kriegst ja vor allen Dingen die Identifikation mit dem Unternehmen hin oder mit der Genossenschaft. Das ist ja das Entscheidende. Egal, ob es jetzt eine Meiereigenossenschaft ist oder ob es am Ende nachher eine Wärmegenossenschaft irgendwo im Dorf ist. Wichtig ist ja, dass du die Leute so einbindest, dass sie sich mit dem identifizieren und irgendwie auch ein gewisses Verantwortungsgefühl dann für diese Genossenschaft dadurch entwickeln, also für das Unternehmen sozusagen. Also die Idee so einer Genossenschaft ist schon mega spannend. Das ist.
Ich glaube, ganz viel in dem Bereich, auch was die Identifikation angeht, läuft über die Produkte, die ich anbiete. Das konnten wir jetzt merken, seit DMK Milram stärker im Markt platziert hat. Und Milram ist jetzt die Nummer 1 im Schnittkäse in Deutschland im Markensegment. Seitdem ist auch dieses Wir-Gefühl im Unternehmen mehr geworden, weil du natürlich siehst, was aus deinem Unternehmen im Handel ankommt. Und das ist bei ALA ja noch heftiger. Also die haben ja noch mehr Produkte im Markt im Moment, noch mehr Marken im Markt, als wir das als DMK im Moment hatten. Und ich glaube, da läuft ganz viel diese Identifikation drüber, wenn ich halt sehe, was macht mein Unternehmen mit meiner Milch? Und was platzieren wir damit dann am Markt und können dafür auch erzielen? Gerade wenn du dann im Hochpreissegment sitzt, dann weißt du, ja, die machen einen geilen Job und die geben sich schon Mühe, meine Milch gut zu platzieren am Markt.
Ja, mega. Also das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten und weiter begleiten, denke ich mal.
Zwangsläufig, ich kann jetzt nicht mehr raus aus der Nummer.
Ja, ich find's gigantisch. Also ich find's spannend. Aber wo wir gerade bei spannend sind, was sagst du zum neuen Landwirtschaftsminister?
Man hat jetzt schon aus verschiedensten Quellen gehört, dass die Leute irgendwie gar nicht so begeistert sind, wie sie am Anfang waren. Also man hat ja doch so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass da jetzt ein neuer Drive reinkommt mit der neuen Regierung. Ich weiß nicht, haben wir die 100 Tage schon voll? Es wird immer gesagt, man soll ja den Politikern 100 Tage geben, bevor man sie wirklich in der Luft zerreißt. Haben wir noch nicht. Tore schüttelt mit dem Kopf.
Nee, 6.5. ist ja, glaube ich, vereidigt worden. Ne?
Stimmt, das ist noch gar nicht. Das kommt aber schon so lange vor.
30 Tage haben wir voll. Vielleicht auch 40.
Also offensichtlich wird der Minister bis jetzt zumindest sehr hadernd und abwartend wahrgenommen. Seine Staatssekretärinnen wohl eher im Gegenteil. Die machen wohl eine ganz ordentliche Figur. Aber der Minister ist wohl etwas zurückhaltender, was seine Positionierung angeht. Und wenn, ich glaube, es ist jetzt 2 Tage her, dass die Pressemitteilung rauskam, dass er die Stoffstrombilanz streichen möchte, so schnell wie möglich. Und dann kommen gleich wieder aus allen möglichen unterschiedlichen Ebenen, entweder von den NGOs oder aus den Ministeriumsetagen Anwürfe, warum das jetzt nicht funktionieren könnte. Da habe ich ernsthafte Bedenken, dass da jetzt irgendwie was Großes, der ganz große Wurf bei rauskommen kann bei dem, was da gerade entsteht. Oder ja, seit 30 Tagen am Laufen ist.
Ja gut, aber das ist ja, ich sag mal, das ist ja Tagesgeschäft, das ist ja für die NGOs quasi Business as usual, dass man, egal was passiert, muss man ja seinen Senf irgendwie dazugeben. Und dann ja natürlich auch versuchen, irgendwie gegenzuhalten, das passiert ja. Ich meine, das war das nicht direkt nach seiner Regierungserklärung, wo er sich ja auch sehr stark gemacht hat für viele Themen, und im Thema Fleisch hatte er, glaube ich, nur, dass er, ich glaube, Tierwohlstelle fördern will, Förderung von Tierwohlstellen oder so. Das war, glaube ich, das Einzige, woraufhin dann, glaube ich, war es, wie hieß sie denn noch, Zoe Meyer von den Grünen, erstmal gesagt hat, das wäre ja nun ein totaler Rollback und man müsste jetzt ja irgendwie die Gesetze verschärfen und ich weiß nicht was alles. Also da wird natürlich auch mal viel reininterpretiert, finde ich. Nur die Ankündigung zu sagen, dass man Tierwohlstelle fördern will, heißt ja nicht, dass man im gesetzlichen Bereich irgendwas schwächer machen will oder sich da auch nicht weiterentwickeln will. Also wenn die Entwicklungen im Tierhaltungsbereich weitergehen und Situation ist erfordernd, dann werden ja auch die gesetzlichen Standards angepasst. Und wir als Landwirte brauchen ja auch vernünftige gesetzliche Rahmen, um eine Planungssicherheit nach vorne zu kriegen. Also das ist ja für uns einfach wichtig. Keiner baut nur, weil irgendwo eine Tierwohlförderungsprämie im Raum steht, einen Stall, wenn er nicht weiß, ob das Ding in 10 Jahren überhaupt noch Bestand hat.
Also aus Erfahrung kann ich sagen, dass diese ganzen Zuschüsse an Förderung sowieso eigentlich genau. Immer nur maximal die Hälfte von dem wert sind, was du tatsächlich kriegst, weil in dem Moment, wo der Bauunternehmer weiß, dass du mit Förderung baust, wird der Stall immer schon mindestens 10% teurer.
Ist so.
Also da kommt nachher beim Landwirt selber sowieso nicht viel an, und wie du sagst, also eine vernünftige Planungssicherheit ist eigentlich viel wichtiger. Die Frage ist, brauchen wir das über Gesetze oder müssen wir ja viel mehr dahin kommen, dass auch irgendwo Eigenverantwortung wieder zählt und uns auch ein Stück weit vertraut wird in der Art, wie wir produzieren und wie wir arbeiten.
Genau, das war eben auch ein Thema, auch nach der Regierungserklärung von ihm. Das kam eben auch so ein bisschen als Kritik, dass gesagt wurde, ja, und ja, so viel Eigenverantwortung und so weiter. Aber eigentlich ist das doch genau der richtige Weg. Die Leute sind...
Er hat Eigenverantwortung eingefordert und das wurde ihm kritisiert?
Nee, aber dadurch, dass er eben so wenig gesagt hat zum Thema Tier oder Tierhaltung, außer eben diese Förderprogramme, hat man eben gesagt, ja, wie gesagt, hat man durch die Blume eigentlich gesagt, das wäre jetzt ja viel zu viel Eigenverantwortung. Aber man muss ja auf der anderen Seite, und ich glaube, das haben wir ja auch schon oft genug gesagt, ich meine, Landwirte sind in der Regel staatlich ausgebildet, egal wo sie ihre Ausbildung machen, ob sie nun eine normale Lehre machen oder ob sie irgendwo studieren, am Ende ist es eine staatliche Ausbildung. Und wenn der Staat sich schon nicht mehr selber vertraut, ja, wo kommen wir denn dann hin? Ne? Ich meine, deswegen können wir den Landwirten doch auch Eigenverantwortung zumuten oder zutrauen. Und wir brauchen das auch. Und wir hatten es ja gerade, das Thema, auch im Vorgespräch eben kurz, als wir uns kurz unterhalten haben, hattest du ja gesagt, du kamst hier mit, ja, sehr aufgeregt eigentlich an und warst auch total außer Atem, weil du dich so hochgefahren hattest. Ja,
außer Atem war ich, weil ich eine halbe Stunde fast zu spät war und hier die Treppe hochgerannt bin. Das statt den Fahrstuhl zu nehmen, ich Esel. Aber nein, das war der Grund, warum ich so außer Atem war. Aber ich habe mich tatsächlich aufgeregt, was das angeht. Können wir vielleicht, weiß ich nicht, sollen wir da jetzt kommen?
Ja, also ich fand das Thema, das passt ja so ein bisschen eigentlich so da rein. Ne?
Also ich bin als Betriebsleiter oder mit unserem Betrieb, wir sind Eigenbestandsbesamer. Das heißt, meine Mitarbeiter, die dafür geschult sind und ich, wir dürfen unsere Kühe selber künstlich befruchten. Wir haben dafür einen großen Stickstoffbehälter, in unserem Fall sogar 2, wo wir die Spermaportionen aufbewahren, im Stickstoff halt, also tiefgekühlt, und verwenden das dann nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn die Kuh brünstig ist, wird sie besamt und das wird auch alles ordnungsgemäß dokumentiert, sowohl in unserem Herdenmanagementprogramm wie auch in einem Besamungsbuch, was wir dann auf Papierform noch führen, sicherheitshalber.
Was man, glaube ich, dazu sagen muss, für die, die sich nicht so mit dem Thema auskennen, es ist jetzt ja nicht so, dass man diese Besamungsportion irgendwo auf dem Schwarzmarkt kauft oder irgendwo in Afrika, sondern das gibt ja hier eingetragene, ja, aber es gibt ja eingetragene Zuchtorganisationen, also in dem Fall zum Beispiel die RSH-Rinderzucht Schleswig-Holstein, die natürlich dann einen mit diesen Portionen versorgen. Also das sind dann ja auch anerkannte, ich sag mal, Organisationen, die Landwirte da betreuen in dem Fall.
Genau. Und wir heben auch die Lieferscheine auf, weil ich natürlich ein Interesse daran habe, auch zu kontrollieren, ist tatsächlich das gekommen, was ich bestellt habe. Wie viele Portionen habe ich jetzt davon? Das wird auch, also ich dokumentiere das alles. Zum einen, weil es gefordert ist. Also ich muss es aufschreiben, welche Besamungsportionen ich versame. Und es ist ja für mich selber im täglichen Management der Herde auch wichtig, dass ich weiß, welche Besamungsportionen oder wie viele Besamungsportionen hat QXY jetzt schon bekommen. Oder höre ich vielleicht auf zu besamen und schicke die Kuh dann irgendwann mal zum Schlachter, weil sie einfach partout nicht tragend werden will. Das macht ja Sinn, dass ich mir das aufschreibe. Und jetzt hat aber der Mitarbeiter, weil wir diese EBB-Meldung jetzt machen mussten, also wir müssen uns anmelden dafür, damit die Daten, die wir dann eingeben ins System, dann auch entsprechend weitergeführt werden, auch ins Zuchtbuch eingetragen werden etc. Und dafür brauche ich eine EBB-Nummer, die habe ich beantragt und deswegen war der Mitarbeiter der Rinderzucht jetzt da. Und er hat mir dann erzählt, dass jetzt gerade ganz frisch auf Landesebene eine neue Stelle geschaffen wurde, ansässig, glaube ich, beim Landeslabor, die dann durch Schleswig-Holstein fährt und die Eigenbestandsbesamerbetriebe kontrolliert. Das hat es in der Vergangenheit nicht gegeben, das war auch nicht notwendig, weil, das ist jetzt meine Interpretation da rein, ja, selbst wenn ich da in diesem Bereich irgendwo Schmu machen würde, der Einzige, der davon einen Schaden hätte, wäre ich selbst. Also weder dem Tier, noch der Volkswirtschaft, noch der Bevölkerung selber entsteht irgendein Schaden, wenn ich beim Dokumentieren meiner Besamungsleistung schummel. Niemandem. Wozu muss ich das kontrollieren?
Ja, was kann bei so einer Besamung eigentlich überhaupt an Schaden entstehen? Ich meine, ihr seid alle ausgebildet. Keine. Ihr wisst, was ihr tut.
Also es ist, das Problem ist, dass unter Umständen, nein, mit ziemlicher Sicherheit sogar, die Zahl der bestellten Spermaportionen auf dem Lieferschein und der, die ich tatsächlich versame, die wird abweichen, weil diese Spermaportionen können auch mal im Stickstoffbehälter runterfallen, die liegen dann da irgendwo unten rum, die findest du nie wieder. Die können auch,
also Stickstoffbehälter, muss man vielleicht mal sagen, da fährst du nämlich nicht einfach mal so rein, weil das Ding hat irgendwie minus 274 oder irgendwie sowas.
Ich habe
so
ganz wenig, ist das minus, nicht. Minus 196, aber oh, irgendwie, also es ist kalt.
Kalt.
Also ja. Da sind die Finger dann auch ganz schnell ab, wenn du die da reinsteckst.
Oder zumindest hart, du greifst nicht mehr da unten.
Nee, richtig. Das ist flüssiger Stickstoff in diesem Behälter drin und die Spermaportionen sind in einem Heber, den ich da dann reinhänge in diesen flüssigen Stickstoff. Und da kann auch mal einer rausfallen aus diesem Heber. Oder beim Rausangeln kriegst du aus Versehen zwei und einer purzelt dir dann vorbei. Die können auch mal platzen beim Auftauen. Die können auch beim Versamen aus der Besamungspistole rausfallen und dann sind sie halt futsch. Und dann müsste ich theoretisch eine Verlustliste führen, wo ich dann sage, Portion XY verworfen, rausgefallen, wenn ich es denn überhaupt merke, dass sie im Stickstoffbehälter landet, damit ich dann wieder einen Nachweis darüber führen kann, warum die eine Zahl nicht mit der anderen Zahl übereinstimmt. Aber auch die Portionen, die da wegfallen.
Also was ist denn jetzt
mal, ja nur mich.
Genau, ja, was ich wollte gerade sagen. Also was passiert, wenn jetzt so eine Portion runterfällt? Wem tut das weh? Außer dir, du musst sie kaufen.
Meinem Portemonnaie.
Ja. So, und dafür wird jetzt beim Land eine Stelle geschaffen. Also ist das dieser Bürokratieabbau, über den
alle
reden?
Das ist dieser Bürokratieabbau, von dem alle im Moment sprechen. Ja, ich habe mich auch wirklich gewundert. Ich habe gerade neulich eine Rede von unserem Landwirtschaftsminister gehört, den wir ja auch schon hier im Gespräch hatten und der ja wirklich viel unterwegs ist und über Bürokratieabbau spricht. Und ja, mir fehlen gerade die Worte. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Ich weiß auch nicht, wie glaubwürdig dann dieser Bürokratieabbau ist, von dem alle reden, wenn du dann sowas auf der anderen Seite wieder hörst. Diese Stelle hat es in der Vergangenheit nicht gebraucht und ich sehe nicht, warum es die jetzt braucht.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja, wie gesagt, selbst wenn man es nicht dokumentieren würde, passiert auch keinem was. Also es entstehen dadurch keine Umweltschäden, es entstehen dadurch keine Klimaschäden, es entstehen dadurch, ja, was, da passiert nichts. Da ist dann halt mal eine Portion in den Behälter gefallen.
Ja, die einzig und allein mein Geld kostet.
Ja.
Also man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass man sagt, wir müssen die Abstammung der Tiere nachweisen können.
Das ist ja auch in Ordnung.
So wie es im Zuchtbuch gefordert wird. Wenn ich jetzt aber viel mit Fleischrindern besame, ist auch das hinfällig, weil die wandern sowieso in der Wurst. Da wird nichts gezüchtet. In keinem Fall. Und wenn ein Tier eine fragliche Abstammung hätte oder hat, dann kann ich auch sagen, ich mache stichprobenartig eine DNA-Probe und teste diese Abstammung. Das wird jetzt ohnehin schon gemacht. Dann könnte ich sagen, okay, ich mache stichprobenartig hier und da mal. Gerade bei wichtigen Zuchttieren prüfe ich, ob die Abstammung, die da draufsteht, tatsächlich drin ist. Aber mit so einer Kontrollstelle setzt sich ja alle Eigenbestandsbesame und die Zuchtorganisation, die auch dadurch auch von dieser Stelle mehr mit kontrolliert werden soll. Das Zuchtbuch wird auch noch genauer geprüft, wurde früher nie gemacht, weil die Zuchtorganisation ja auch ein Interesse daran hat, dass die Daten stimmen, die da stehen, weil sie sonst ja wieder bei anderen Stellen sich rechtfertigen müssen, weil da irgendwas nicht hinhaut, so wie es errechnet wurde. Aber alle werden unter einen Generalverdacht gestellt durch diesen einen Kontrolleur, weil ja durch so eine Kontrolle natürlich auch irgendwo suggeriert wird, wir vertrauen dir nicht. Wir vertrauen nicht dem, wie du arbeitest.
Ich meine, man muss ja einfach mal sagen, so eine Zuchtorganisation hat doch ein ganz hohes Eigeninteresse daran, dass das alles gerade läuft. Die wollen vernünftige Zuchttiere verkaufen oder wollen, dass Zuchttiere vernünftig gehandelt werden. Und wenn da irgendwas nicht richtig läuft, dann fällt das doch denen auf die Füße. Die haben ja selber ein Eigeninteresse daran, dass das funktioniert. Und das ist ja quasi deren ureigenstes Interesse und deren Aufgabe, das für sich selbst auch, ich sag mal, gerade zu halten, ja, dass das läuft.
Das ist deren Job.
So, das ist deren Job. Aber am Ende ist das Ganze doch, muss man doch mal ehrlicherweise sagen, ein Geschäft oder ich sag mal, ein Austausch zwischen der Zuchtorganisation und dem Landwirt. So, und die müssen miteinander interagieren. Und wir haben ja auch auf der Eurotier hatten wir ja auch einen Spermadealer hier im Podcast und haben da ja auch sehr intensiv über das Thema geredet. Und am Ende ist für die natürlich auch immer wichtig, dass sie ein Feedback von euch kriegen. Und die fahren ja auch auf die Betriebe, um sich die Tiere anzugucken, weil sie selber ein Interesse daran haben, zu sehen, wie sehen die Tiere aus. Also das ist ja, ich sag mal, eigentlich ist das ja so ein ganz abgeschlossener Kosmos, wenn man das mal so nennen will, wo Landwirt und Zuchtorganisation miteinander interagieren. Was, verdammt nochmal, hat der Staat darin rumzuwühlen? Warum?
Und wofür? Genau so wie du gerade hochfährst, geht es mir die letzten zwei Tage, seit ich davon gehört habe.
Was soll der Quatsch? Ja. Da passiert weder dem Staat was, da passiert dem Bürger nichts, da passiert niemandem was.
Nee, genau.
Das ist ja totaler Kokolores.
Also es konnte mir auch von den Menschen, mit denen ich bis jetzt darüber gesprochen habe, niemand sagen.
Wer bezahlt diese Stelle?
Ja, wir. Der Steuerzahler.
Der Steuerzahler. Wer denn sonst? Wird mit Steuergeld bezahlt.
Ja, natürlich. Wo soll denn das Geld sonst herkommen?
So, was kann denn da an Sanktionen verhängt werden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Zweifel könnte er mir dann diesen, wenn ich jetzt irgendwo Schmu gemacht hätte, diesen Eigenbestandsbesamer-Status entziehen. Also wenn ich jetzt das nicht, weiß ich nicht. Also ich muss ja auch ein Dokument vorweisen,
aber,
dass ich selber besamen darf. Aber das wird ja auch von der Zuchtorganisation kontrolliert, die mir auch den Stickstoffbehälter hinstellt und das Sperma verkauft. Die müssen sicherstellen, dass ich dieses Eigenbestandsbesamer-Zertifikat habe, dass ich diesen Lehrgang gemacht habe, dass ich es überhaupt machen darf. Weil du kannst natürlich, wenn du es ungelernt machst, du kannst so eine Kuh, wenn du sie selber besamst, du kannst sie auch verletzen. Das ist so. Also dieser Lehrgang und diese Schulung und das zu kontrollieren durch die Zuchtorganisation, das macht durchaus Sinn. Aber warum da jetzt eine staatliche Stelle hinterstehen muss und meine Spermaportion durchzählt, das leuchtet mir nicht ein.
Ja, also gerade dieses Durchzählen der Spermaportionen, also dass man vielleicht mal kontrollieren könnte, stichprobenartig, ob Kühe vielleicht nicht ordentlich besamt sind jetzt, also technisch nicht ordentlich, dass da irgendwelche Verletzungen entstanden sind, aber das kannst du ja sowieso von außen nicht feststellen, also das könnte so ein Kontrolleur doch, nee, also von daher, der könnte ja nicht mal feststellen, ob da jetzt vielleicht ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt oder irgendwas, also da ist ja auch so rein, ich sag mal in Anführungsstrichen strafrechtlich oder ordnungsrechtlich, ist da ja eigentlich auch überhaupt nichts zu holen.
Nicht viel jedenfalls, denke ich. Nee.
Also das ist wirklich, also da feste der an den Kopf. Alle reden über Bürokratieabbau und...
Also ich finde es immer bemerkenswert, wenn Kontrolleure loslaufen. Ich habe da immer so das Finanzamt im Hinterkopf, die dann sagen, ich habe den Steuerzahler noch nicht einen Tag Geld gekostet, weil ich verdiene ja Geld für den Steuerzahler. Dadurch, dass sie... Ist auch Quatsch, weil die nehmen es anderen Leuten weg, die es verdient haben. Davon mal ganz abgesehen. Aber da steckt zumindest irgendwo in dieser Arbeit, die sie machen, ein Mehrwert dahinter.
Genau.
Da wird Geld gut von anderen Menschen geklaut und dann dem Staat gegeben, aber
Naja, das steht dem Staat ja zumindest auf grundrechtlicher Verordnung zu, sagen wir es mal so.
Das sehen die Menschen, denen man es wegnimmt, anders. Die haben dafür gearbeitet. Aber ja, da kannst du lang und breit drüber diskutieren. Aber das, da steckt zumindest ein Mehrwert hinter. Da kann ich sehen, der Mann verdient dem Staat Geld. Das genau. Sehe ich bei dieser Planstelle überhaupt gar nicht. Da sehe ich eher eine Behörde, die vielleicht irgendwo Bedenken hat oder Angst hat, an Bedeutung zu verlieren und die jetzt irgendwann eine Verordnung aus der Schublade gezogen hat und gedacht, hoch Mensch, ja, guck mal, das können wir ja auch noch kontrollieren, das steht uns ja zu, diese Kontrolle, die müssen wir ja eigentlich machen. Haben wir in der Vergangenheit keine Zeit für gehabt, ach Mensch, stellen wir auch noch jemanden ein, damit wir das dann auch können, damit wir wichtig sind.
Ja, krass. Also das ist dann, genau, hatte ich jetzt ja schon das Thema Bürokratieabbau, was ja unser neuer Landwirtschaftsminister auch in seiner Regierungserklärung ja, zumindest mit dem Schlagwort Bürokratieabbau, er hat das nicht konkretisiert, mit aufs Tableau gebracht hat. Ein anderes Thema, was ja in der Regierungserklärung aufkam, und du hast es schon kurz angesprochen, war ja dieses Thema, beziehungsweise es war gar nicht in der Regierungserklärung, es kam jetzt im Nachhinein, Stoffstrombilanz. Wie siehst du das?
Ich glaube, das Ding ist überflüssig bloß irgendwas, weil wir sowieso für die Düngerverordnung alles aufzeichnen müssen.
Professor Taube sieht das anders.
Ja, Professor Taube ist aber im Ruhestand. Dürfen wir nicht vergessen. Nein, es gibt ja einige Menschen, auch in der landwirtschaftlichen Blase, die das Ding ganz fürchterlich wichtig finden, weil da Sachen dokumentiert werden und das ja erstmal per se vielleicht auch gut ist. Wenn ich keinen Mehrwert darin sehe, weder für mich, noch für meinen Betrieb, noch für die Volkswirtschaft oder die Bevölkerung, dann macht das keinen Sinn. Und das sehe ich bei der Stoffstrombilanz überhaupt nicht, weil alles, was da drin steht, dokumentieren wir an anderer Stelle doppelt und dreifach sowieso schon. Und dann muss ich es nicht dann auch noch ein viertes Mal dokumentieren.
Also da würde das dann tatsächlich mal ein bisschen was bringen. Also jetzt auch mit dem Thema Bürokratieabbau, ohne dass da durch negative Effekte entstehen. Das ist ja immer das Entscheidende.
Ja, natürlich. Die Stoffstrombilanz bringt keinen Vorteil für niemanden und deswegen kann sie auch weg. Also die könnte sofort ersatzlos gestrichen werden und es würde niemand merken. Behaupte ich. wenn man das Gegenteil behauptet, kann man uns ja vielleicht über die Social Media Kanäle eine Nachricht schreiben. Ich bin gerne bereit, meine Meinung zu revidieren, aber ich bin mir sehr sicher, dass niemand auffallen würde, dass das Ding weg ist.
Außer vielleicht Professor Taube.
Ja, und wir würden es merken, weil wir weniger Bürokratie hätten, was ja erstmal positiv ist. Also uns würde es auffallen und vielleicht Herrn Professor Taube, weil er es dann weiß. Aber ansonsten glaube ich, auf Politikerseite, auf Verbraucherseite, auf Kundenseite, sag ich mal, merkt das keiner.
Was erwartest du noch so an positiven Dingen von unserem neuen Landwirtschaftsminister? Meinst du, da kommt noch viel, außer dass jetzt irgendwie die Agrardiesel-Rückvergütung zurückkommen soll?
Ich habe leider, weil ich die letzten Wochen so busy war, extrem wenig Nachrichten gehört. Also ich habe jetzt gerade eben auf dem Weg hierher versucht, aber da habe ich dann auch doch wieder die halbe Zeit telefoniert im Auto, irgendwas mal mitzukriegen, auch über den Nahostkonflikt und über die Ukraine. Und man kriegt immer nur so nebenbei mit, dass Merz ja viel unterwegs ist in der Welt und offensichtlich auch eine sehr gute Figur macht und ich glaube auch vieles in den Griff bekommt, was in den vergangenen Jahren doch sehr schleifen lassen wurde von deutscher Sicht aus. Aber ich habe wenig mitbekommen, was im Speziellen jetzt für unsere Branche aus dem Ministerium kommt. Ich habe mitgekriegt, dass die Staatssekretärin Silvia Breer wohl irgendwo ein relativ gutes Interview gegeben hat, wo sie sich auch ganz gut verkauft hat und auch ein paar Sachen angesprochen hat, die angegangen werden sollen. Aber vom Minister selber habe ich sehr, sehr wenig mitbekommen. Deswegen freue ich mich auch extrem, dass ich nächste Woche mit darf nach Berlin zum Deutschen Bauerntag, weil da nämlich der Herr Minister eine Rede halten soll. Und auch der Umweltminister eine Rede halten soll, Herr Schneider. Und da werden wir die beiden Herren dann auch mal ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen, hoffe ich zumindest. Und anbringen, dass wir davon ausgehen und dass wir hoffen, dass es nicht so laufen wird wie zu Zeiten von Frau Klöckner und Frau Schulze, wo die beiden Häuser wirklich ja nur gegeneinander gearbeitet haben und wir in keinem Fall irgendwie voreinander gekommen sind, der uns als Landwirte betrifft.
Sind die Staatssekretäre auch dabei?
Ich gehe davon aus, dass die Staatssekretäre sich da zumindest irgendwie blicken lassen. Die werden keine Rede halten, aber die werden mit Sicherheit da sein.
Alte Bekannte.
Du meinst Herrn Flassbart. Ja. Das Schöne an alten Bekannten ist ja, dass man weiß, was auf einen zukommt. Ja, also so sehe ich das und so sieht's auch, wird es auch auf Verbandsseite gesehen. Wir wissen mit Herrn Flassbart zumindest so ungefähr, was da jetzt kommt.
Ja, also ich finde es spannend. Also bis jetzt hört man aus dem Umweltministerium, finde ich, extrem wenig.
Ja, aus dem Landwirtschaftsministerium ja aber auch.
Ja, genau.
Aber wir haben die 100 Tage auch noch nicht voll. Also vielleicht kommt der ganz große Rums, kommt ja vielleicht auch noch.
Genau, im Moment konzentriert sich, wie du schon gesagt hast, viel auf Außenpolitik. Ist natürlich außenpolitisch auch tatsächlich eine Menge los, muss man ja sagen. Also ich meine, so dieser Angriff auf den Iran, das sind natürlich schon echt Hausnummern. Und die Frage, was macht Trump daraus? Und das beschäftigt einen ja schon, ne? Das ja schon die Welt echt bewegt. Ne?
Ja, wobei der Iran ja auch da diese Gegend extrem destabilisiert hat durch seine Politik nach außen und die Unterstützung bestimmter Gruppen. Ja, vielleicht ist das gar nicht verkehrt, wenn da jetzt auch mal ein bisschen auf den Tisch gehauen wird mal. Ich weiß es nicht. Ich habe wenig Nachrichten gehört und kriege auch nicht ganz viel mit. Ich habe jetzt heute mit auf dem Weg hierher nur ein Interview mit Sebastian Kurz gehört, der da unten wohl in der Gegend ganz aktiv ist und der das doch auch gesehen hat, dass da eigentlich auch mal was passieren musste jetzt.
Also man hört ja zumindest von vielen Iranern, die im Exil leben, dass die schon da auch eine gewisse Hoffnung reinsetzen, ne? Dass das Land vielleicht auch mal ein Stück weit zur Ruhe kommt und da vielleicht auch wieder für Leute, die weg mussten, auch die Chance besteht, dann auch wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Ja. Ne? Ähnlicher wie in Syrien eigentlich. Genau. Wo ja wirklich auch zu merken ist, ich meine, man kennt ja doch inzwischen auch viele Syrer, die hier auch sesshaft geworden sind. Und da sind auch viele dabei oder einige dabei, wo man gedacht hätte, Mensch, die haben hier so Fuß gefasst, die würden nie wieder zurückgehen oder so. Aber selbst die gehen wieder zurück. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass die unbedingt hier bleiben müssen.
Ich habe gerade einen Syrer eingestellt. Ich hoffe, der bleibt. Das macht nämlich großen Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Also wir haben tatsächlich bei uns in der Nachbarschaft auf einer Biogasanlage arbeitet ein Tschetschene. Schon seit, ich glaube, 2006 oder länger, 2005. Also wirklich schon lange. Ausgebildeter Jurist, Flüchtling aus dem Tschetschenienkrieg. Also eben auch wirklich richtig gekämpft und auch richtig Krieg mitbekommen. Hat inzwischen 6 Kinder hier und lebt in Kiel, einen deutschen Pass und so weiter, ist hier auch voll integriert und wie gesagt, macht diesen Job, macht den auch großartig, ein super Typ. Der mir gerade erzählt, dass seine Frau mit 3 Kindern zurück nach Tschetschenien geht. Also gar nicht, weil sie sich trennen oder so, sondern einfach, weil die ihren Lebensmittelpunkt wieder nach Tschetschenien verlegen will. Er bleibt mit den 3 großen Kindern hier, die Ausbildung studieren und so weiter, aber die kleinen Kinder wollen da zur Schule gehen. Und ich sage, Mensch, wie ist denn das so und mit Putin und Krieg und hin und her? Und da sagt er, ja gut, das mit dem Krieg, das ist natürlich ein Thema und Putin ist ein Arschloch, um es mal auf Deutsch zu sagen. Sagt er auch so, die leben nun allerdings tatsächlich direkt, wenn ich das richtig verstanden habe, so mehr oder weniger auf der Grenze nach Georgien und können dann auch mal einen Schritt nach links machen und sind dann erstmal wieder weg aus Tschetschenien, wenn es da gerade brennt. Aber was er sagte, und das finde ich eigentlich faszinierend, er sagt, die Sozialleistungen sind in Tschetschenien deutlich besser als hier. Ach,
tatsächlich.
Die kriegen dann mehr Kindergeld als hier. Also das ist schon, und er sagt, die Autobahnen sind deutlich besser ausgebaut, er würde auch
da zurück. Da gehört aber jetzt auch nichts zu.
Nee, ne? Das stimmt. Aber er sagt, also wenn er nicht so ein Problem mit der Mentalität hätte, seiner Landsleute, dann würde er auch zurückgehen. Er sagt, aber er kommt einfach so mit der Mentalität der Menschen hier besser zurecht, deswegen möchte er erstmal hierbleiben, weil er hier auch einen guten Job hat, mit dem er zufrieden ist. Und weil seine Kinder eben, wie gesagt, hier Ausbildung machen. Aber ich finde es schon krass, dass man noch so nach 20 Jahren die Frau dann sagt, ich gehe zurück, ne? Und das ist ja nun wirklich eine Fernbeziehung dann.
Das kann man wohl so sagen, ja.
Zumal man ja dann auch immer noch, er hat ja früher immer erzählt, da gab es den Ukraine-Krieg noch gar nicht, die sind ja immer über Russland gefahren, die haben ja die Ukraine immer umgangen, weil das immer so teuer war, durch die Ukraine zu fahren, obwohl das der direkte und kürzeste Weg ist, aber er sagt, da kannst du lieber 3000 Kilometer mehr fahren, als durch die Ukraine zu fahren, weil da, mit der ganzen Bestechung und also das muss immer schon richtig abenteuerlich gewesen sein.
Ja, auch das hat man ja schon eher mal gehört.
Ja.
Wir schweifen ab.
Ja, wir schweifen total.
Ganz weit.
Ganz weit. Genau, aber ja, schon spannend, sich mal wieder so auszutauschen. Also wir haben ja wirklich tatsächlich auch jetzt jenseits des Podcasts irgendwie letzter Zeit wenig voneinander gehört, weil wir beide irgendwie viel zu tun hatten.
Ja. Und wenn wir mal so kurz in die Podcast-Gruppe, sollen wir mal, können wir mal, Terminfindung, oh, geht gar nicht, okay, wir schieben es erstmal wieder.
Genau, wir schieben es erstmal wieder. Tore kam immer mit langen Listen an Themen, die man mal besprechen könnte. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns heute völlig unvorbereitet zusammengesetzt und einfach mal die Themen besprochen, über die man sonst so gesprochen hätte.
Du hast uns sehr inspiriert mit deiner Liste. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas, was unter den Nägeln brennt, was wir jetzt noch abhaken können? Wir haben jetzt ja viel, was wir so erzählt, was wir gemacht haben. Einige von den Sachen betreffen vielleicht auch andere. Viel ist da so in der aktuellen Geschichte. Ich sag mal, Geflügel ist im Moment ein Thema, was viele befasst, wo du jetzt ja auch eingestiegen bist.
Ja.
Die Molkereifusion ist was viele beschäftigt. Da haben wir drüber gesprochen. Über Politik- und Bürokratieabbau haben wir gesprochen. Das beschäftigt sowieso alle, auch jenseits der Landwirtschaft. Über die deutsche Infrastruktur haben wir kurz gesprochen. Und dass sie in Tschetschenien besser ist.
Und über den schlechten Bürokratieabbau bzw. Bürokratieaufbau haben wir auch gesprochen. Aber es war ja heute tatsächlich mehr so ein Treffen, so ein allgemeiner Austausch. Die Frage ist ja, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn man mal so aus der Community, aus der Zuhörerschaft, wenn man von denen mal ein Feedback kriegt und dass die einfach mal sagen, was für Themen die interessieren. Also, dass sie uns vielleicht einfach mal anschreiben, mal ganz klar sagen, Mensch, das ist mal ein Thema, das wird uns brennend interessieren. Landwirtschaftlich natürlich gerne, vorwiegend.
Vielleicht auch Gäste.
Oder auch Gäste, genau. Wen hättet ihr gerne mal als Gast? Oder wo habt ihr vielleicht auch Vitamin B, wen könnt ihr uns mal hierher organisieren, den wir mal in die Mangel nehmen können oder mit dem wir einfach mal...
In die Mangel genommen
wird bei uns keiner. Hier wird keiner in die Mangel genommen. Nein, wir... Genau, positiv natürlich.
Genau.
Wer hat geile Ideen? Es gibt ja auch Menschen, die einfach mal besondere Sachen machen, die gute Ideen haben, die irgendwie Visionäre sind, die nach vorne gucken, mit denen man vielleicht einfach mal schnacken könnte. Also wir sind da auch froh und dankbar einfach über Anregungen aus der Hörerschaft.
Genau. Also schreibt uns über den Plan B Social Media Account oder über unsere Accounts, denke ich mal auch.
Auch da gibt es übrigens eine Veränderung, wo wir gerade dabei sind. Beim Social Media Account.
Unserem, bei dem Plan B
Social Media.
Ja, genau. Das können wir vielleicht noch kurz erzählen. Patrick zieht sich nach, ich glaube, 1,5 Jahren, die er jetzt mit uns unterwegs war, ehrenamtlich zurück.
In die Schweiz.
In der Schweiz war er nun die ganze Zeit, aber er sagt, er hat andere Projekte, die ihn so sehr einbinden, dass er, auch wenn es ihm schwerfällt, unseren Account dann nicht mehr so betreuen kann, wie er es gerne hätte. Wir bleiben aber auf jeden Fall mit Patrick in Kontakt.
Er bleibt im Team, das ist ganz klar.
Weil er immer coole Ideen hatte und vielleicht auch mal Gedanken hat zu Themen. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen irgendwann nochmal in die Schweiz fahren und einen Podcast mit ihm machen in der Schweiz zu seiner Kirschenplantage. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall noch auf unserer Bucketlist, die wir abarbeiten wollen. Wir danken Patrick natürlich für seinen Einsatz in den vergangenen 1,5 Jahren.
Auf jeden Fall. Also war mega, was er für uns hier gemacht hat. Und er ist ja wirklich auch oft weit angereist aus der Schweiz, um uns dann zu begleiten, zum Beispiel auf der Agritechnica oder auf der Norla und ja, auf diversen Veranstaltungen.
Genau. Hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Patrick, vielen, vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Und wir begrüßen Alexander in unserer Runde, der jetzt heute allerdings nicht hier ist.
Guter Start.
Ich habe gesagt, er braucht nicht kommen, weil er genauso busy ist wie wir. Alexander ist gerade umgezogen und kann deswegen nicht hier sein. Aber er wird quasi dann jetzt den Job von Patrick übernehmen.
Genau. Ich weiß gar nicht, Alexander hatten wir doch auch schon im Podcast.
Genau, bekannt aus der Wie war's in Amerika-Folge.
Richtig. Genau. Er war Teil deiner kleinen Reisegruppe. Gibt es eigentlich wieder eine Reisegruppe dieses Jahr?
Dieses Jahr nicht. Ja, Alexander fährt nach Amerika, aber ohne mich.
Ja.
Dafür mit seiner Frau, das sei ihm gegönnt.
Ja, kann man auch machen.
Ab und zu mal, ja. Aber wir planen schon wieder so ein bisschen, dass wir nächstes Jahr gerne los möchten. Jedes Jahr, glaube ich, ist dann doch auch, ja, es kostet halt schon echt viel Geld und man muss sich halt auch freischaufeln können entsprechend. Deswegen fahren wir dieses Jahr nicht gemeinsam, aber für nächstes Jahr haben wir schon so ein paar Ideen, was wir gerne mal wieder machen möchten, werden dann wohl auch wieder in die USA fliegen, wenn Trump uns dann reinlässt.
Ja, stimmt, die Liste wird ja auch immer länger, der Länder, die ja nicht mehr so gewünscht sind. Aber im Moment hat er ja zu Friedrichen ganz gut.
Ja, in diesem Sinne, schön, dass wir das geschafft haben, hier heute zusammenzukommen. Vielen Dank, Tore an der Technik. Und für deine tolle Liste mit den Themenvorschlägen, die wir dann nicht aufgegriffen haben. Genau, einmal wie wir. Vielen Dank an Wüstenberg Landtechnik Union Holland Deutschland für die tolle Unterstützung. Ich weiß nicht, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Jubiläum Firma Wüstenberg Landtechnik. Wir haben ja schon einen Podcast gemacht zum Thema, aber
auf jeden Fall.
Jetzt war gerade das Jubiläumsfest. In diesem Sinne passt das dann vielleicht doch nochmal an der Stelle. Vielen Dank euch zu Hause oder unterwegs oder wo auch immer ihr uns hört fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und wenn ihr Ideen habt, wie gesagt, gerne über unsere Social-Media-Kanäle Hofbreiteneiche, Hofbaslund oder Plan B, der Agrar-Podcast. Da könnt ihr uns Nachrichten zukommen lassen. Und
Tourist Tea Time geht auch.
Tourist Tea Time könnt ihr auch abonnieren, sowieso unbedingt, aber auch Nachrichten uns vielleicht zukommen lassen. Vielleicht leitet Tore die dann ja auch weiter, wenn er Lust hat.
Wenn ihm das Thema gefällt oder schreibt, oder schreibt es auf seine Liste.
Kann natürlich auch passieren. Dann nimmt er uns die Themen weg. Das wäre natürlich ärgerlich. Wir präferieren unsere Kanäle. Also, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.